HR2 Kultur Podcast.
Interessante Köpfe zu Gast bei Ihnen.
Doppelkopf. Gebühren für gutes Programm.
Am Tisch mit Christine Lüders, der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Gastgeberin Ruth Fühner. Wenn Sie Ali heißen oder über 40 sind, wenn Sie eine Frau sind oder als Mann einen Ring im Ohr tragen, der andeutet, dass Sie Männer lieben, dann haben Sie im Vergleich mit jungen deutschen heterosexuellen Männern schlechtere Karten in dieser Republik, an einen Arbeitsplatz zu kommen. Und bis vor nicht allzu langer Zeit gab es auch wenig Aussicht, dagegen zu klagen. Das ist mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz anders geworden. Seit 4 Jahren gibt es die Antidiskriminierungsstelle beim Familienministerium, die bei Verstößen gegen das Gesetz hilft. Und Christine Lüders ist seit Anfang dieses Jahres die Leiterin dieser Stelle. Frau Lüders, Sie haben vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben, das von Traumberufen handelt und wie man dorthin kommt. Ist das Ihr Traumberuf?
Ja, ich muss sagen, ich bin in meinem Traumberuf gelandet. Nach vielen Jahren vieler interessanter Berufswege habe ich es geschafft, jetzt wirklich in meinem Traumberuf zu landen.
Der wie für Sie geschaffen wirkt. Sie sind auch die zweite Inhaberin dieser Stelle überhaupt. Wie Sie da hingekommen sind, darüber reden wir nachher noch. Aber erst möchte ich eigentlich gerne mal wissen, was sind das für Menschen, die sich an Sie wenden, an die Antidiskriminierungsbeauftragte?
Das sind Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt werden, aufgrund ihres Alters diskriminiert werden. Das sind Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Identität Probleme haben, gleiche Rechte und Chancen zu kriegen. Oder Menschen, die aufgrund ihrer Weltanschauung, Religion oder Behinderung einfach Probleme haben, im Beruf so behandelt zu werden, wie es eigentlich sein soll. Denn jeder Mensch sollte wirklich gleich behandelt werden und jedem Mensch sollten auch gleiche Rechte eingeräumt werden.
Nun steht das ja schon im Grundgesetz, Artikel 3. Warum brauchen wir da trotzdem noch ein Antidiskriminierungsgesetz?
Weil es offensichtlich Vorurteile in den Köpfen der Menschen gibt. Und ich würde es mir sehr wünschen, dass unsere Gesellschaft mit dieser Vielfalt einfach viel, viel offener umginge und dazu käme, dass Vielfalt als Bereicherung angesehen wird. Denn ich glaube, Vielfalt hilft uns allen, irgendwo etwas zu lernen, von anderen Menschen, von anderen Kulturen zu lernen. Das ist bereichernd für eine Gesellschaft und das brauchen wir auch langfristig.
Aber sowas kann man nicht per Gesetz einführen.
Nein, das kann man nicht per Gesetz einführen. Dazu braucht es Veränderung. Dazu braucht es Impulse und ich denke, dass wir eine wichtige Stelle als Impulsgeber dafür sind, dass wir aufmerksam machen. Sie können an so einer Stelle eigentlich nur aufmerksam machen, indem Sie an die Öffentlichkeit gehen und appellieren, aber ich denke, über konkrete Fälle können Sie viel mehr bewegen, weil dann die Menschen direkt gezeigt bekommen, dass Menschen benachteiligt werden und zwar nach wie vor.
Dann wollen wir uns so einen konkreten Fall mal anhören. Da haben Sie ja sicherlich jede Menge zu erzählen.
Bestes Beispiel war jetzt gerade vor kurzem in unserer Beratungsstelle eine Frau, die sich beworben hat mit gut akademischem Abschluss und die wurde begrüßt mit, ach so Paradiesvögel wie Sie nehmen wir nicht, denn wir brauchen Leute, die deutlich und gezielt einen deutschen Universitätsabschluss haben. Und ich denke, da kommen Sie für uns nicht in Frage. Das ist natürlich in einem Vorstellungsgespräch eine knallharte Diskriminierung und Benachteiligung, denn diese Frau war sehr, sehr qualifiziert. Sie hat sich an unsere Stelle gewandt. Wir haben versucht, mit dem Unternehmen zu sprechen und haben erreicht, dass eine gütliche Einigung zustande kam.
Hat sie die Stelle bekommen?
Sie hat die Stelle nicht bekommen. Wir wissen nicht genau, wie es ausging, weil man sagt, man hat mit einem Vergleich sich gütlich geeinigt.
Nun, dieser Fall wirft gleich mal ein paar Fragen auf. Erstens mal, wie kann ich, wenn mir so etwas passiert, das überhaupt belegen? Denn wo sind die Zeugen, die auf meiner Seite stehen? Und zweitens, warum klage ich nicht zum Beispiel über einen Rechtsanwalt?
Ich denke, man muss immer den ersten Weg nutzen. Man muss versuchen, auch über Beratung und Mediation in dem einen oder anderen Fall den Weg zu suchen. Natürlich, wenn das überhaupt nichts hilft, beschreitet man den Klageweg. Die Möglichkeit hat man immer. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass unsere Stelle sich zum Beispiel einschaltet und mit Unternehmen spricht. Denn dieses Unternehmen kriegt natürlich erstmal schon einen kleinen Schreck, wenn hier die Antidiskriminierungsstelle des Bundes anruft und einen Fall sehr deutlich belegt hier einfach vorlegt und ganz klar Zeichen setzt, indem sie sagen, wir haben ein Gesetz, wir möchten Sie auf dieses Gesetz hinweisen und Sie können hier mit Menschen nicht einfach so umgehen, wie es sich eigentlich vom Gesetz her überhaupt nicht gehört.
Die könnten sich ja nun einfach rausreden und sagen, die Dame kann ja viel behaupten, da steht Aussage gegen Aussage, diese Worte sind nie gefallen.
Ja, man soll nichtsdestotrotz nicht unterschätzen, welche Signalwirkung die Öffentlichkeit hat. Menschen, die sich an die Öffentlichkeit wenden, und ich finde es auch sehr gut, wenn Menschen, die benachteiligt werden, das tun, auch mit unserer Hilfe, kriegen doch eine mediale Aufmerksamkeit, die dem ein oder anderen Unternehmen gar nicht so gefällt.
Das heißt, der Name des Unternehmens fällt dann auch?
Öffentlich. Der Name des Unternehmens fällt. Erinnern Sie sich an den Fall mit der Frau, die als Ossi Minus bezeichnet wurde. Die fiel jetzt nicht unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, aber das ist auch in dem Fall egal. Ich denke, auch das ist eine Benachteiligung, wenn ein Mensch offen ein Minus kriegt. Die hatte das Glück, die Dame, dass das belegt war, weil da Ossi Minus stand. Und trotzdem hat sie da eine riesengroße Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, die öffentliche Aufmerksamkeit ist ganz wichtig.
Nun könnte ich mir auch vorstellen, dass Menschen, die ein Einstellungsgespräch führen, Personalchefs, in Zukunft aufgrund dieser Öffentlichkeit, die sie zu fürchten haben, einfach ihre Worte vorsichtiger wählen und nicht so verräterische Anmerkungen an Bewerbungsunterlagen machen, aber dass sich in den Köpfen vielleicht nicht unbedingt was ändert.
Ja, ich denke, wir müssen da ganz anders vorgehen. Wir müssen da Aufklärung betreiben. Wir müssen eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen, dass diese Gesetze oder das Gesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, bekannt wird und bekannter wird. Wir müssen unsere Stelle bekannter machen. Wir müssen uns noch mehr vernetzen und wir müssen Unternehmen dafür gewinnen, dass sie einsehen, dass sie mit Vielfalt weiterkommen als mit Einfalt. Mhm.
Vernetzen, das heißt ja auch, nehme ich an, mit regionalen oder kommunalen Stellen, die auch gegen Diskriminierung arbeiten.
Wir als Antidiskriminierungsstelle des Bundes können es nicht leisten, die gesamte Beratung für Deutschland zu übernehmen. Nun gibt es, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele Diskriminierungsgründe. Das heißt also, es gibt auch völlig unterschiedliche Beratungsstellen in Deutschland, die nicht wie die Antidiskriminierungsstelle beraten, nämlich horizontal, nämlich genau so, wie ich es vorhin erklärt habe, die all diese Diskriminierungsgründe unter die Lupe nehmen. Dort gibt es zum Beispiel Beratungsstellen, die sich ausschließlich mit Behinderungen befassen, Ausländer, Beratungsstellen und. Ich möchte gerne erreichen, dass wir uns bundesweit so vernetzen, dass diese Beratungsstellen sich zusammenschließen. Das ist immer besser, wenn man sich austauscht, denn es gibt ja auch Mehrfachdiskriminierung. Es gibt Menschen, die behindert sind, die schwul, lesbisch sind, die zum Beispiel ethnisch auch Probleme haben. Also es gibt die ethnisch verfolgt werden oder nicht die richtigen Chancen kriegen. Das heißt also, wir müssen genau darauf achten, dass wir so vernetzen, dass Menschen überall in Deutschland die bestmöglichste Beratung bekommen. Und dafür will ich alles Geld, was diese Antidiskriminierungsstelle hat, auch investieren, um langfristig am Ende dieser Legislaturperiode, nämlich in knapp 4 Jahren, das heißt 3,5 Jahren, zu erreichen, dass wir einige Stellen in Deutschland haben, die wohnortnahe, passgenaue Beratung geben.
Wie viele Menschen haben sich in den 4 Jahren ihres Bestehens bisher an die Stelle gewendet in Berlin?
Es haben sich über 10.000 Menschen an uns gewandt. Und
wie verteilt sich das denn so ungefähr?
An erster Stelle steht das Thema Behinderung, an zweiter Stelle das Thema Geschlecht, an dritter Stelle Alter und an vierter Stelle Ethnie. Aber man muss diese Zahlen jetzt mit ganz großer Vorsicht behandeln, denn es kann gut sein, dass sich viele Menschen gerade die ethnisch verfolgt sind oder diskriminiert werden, gar nicht erst melden. Das heißt also, das sind die Menschen, die den Mut hatten, sich zu melden. Aber es gibt da eine Dunkelziffer, sodass man das statistisch ganz, ganz schwer ermitteln kann. Und deshalb ist auch unser zweiter Auftrag extrem wichtig, nämlich gute Forschung zu betreiben. Das heißt, wir brauchen statistisch Aufschluss darüber von den einzelnen Stellen, wie beraten wird, was für Fälle es gibt, damit wir viel deutlicher und gezielter in unserer Beratungsarbeit noch weiterkommen.
Die Antidiskriminierungsstelle hat aber auch mal eine Studie in Auftrag gegeben, wo es darum ging, herauszubekommen, wie wichtig dieses Thema denn unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist, wie nah sie Diskriminierung erleben, wie sehr sie das interessiert, ob ihr Nachbar oder ihre Nachbarin darunter möglicherweise leidet. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, dabei ist rausgekommen, dass es noch viel zu viel Benachteiligung gibt, dass auch die Menschen noch nicht offen genug sind dafür und dass wir langfristig ganz intensiv daran weiterarbeiten müssen, die Vorurteile der Menschen langfristig zu revidieren, indem wir mit viel Überzeugung und mit vielen konkreten Fällen daran arbeiten, dass das im Bewusstsein dieser Menschen, die nach wie vor noch viele Vorurteile in den Köpfen haben, erreichen.
Also mit anderen Worten, es ist auch dabei rausgekommen, die Benachteiligung von Schwulen und Lesben oder Migrantinnen interessiert nicht so rasend eigentlich.
Genau. Und das sind die Gruppen zum Beispiel, die mittlerweile Gott sei Dank auch auf sich aufmerksam machen. Ich war gerade auch auf dem Christopher Street Day und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen für ihre Rechte eintreten und auch kämpfen. Und das muss sichtbar werden. Alles, was sichtbar wird, geht auch schneller in das Bewusstsein der Menschen.
Christine Lüders, erstmal vielen Dank. Wir machen jetzt eine kleine musikalische Verschnaufpause. Sie haben Musik mitgebracht. Was hören wir als erstes?
Ja, wir hören als erstes Alpha Blondy und der Song Jerusalem, der gefällt mir besonders, weil ich sehr, sehr früh Berührung mit Israel hatte. Ich war seit meinem 18. Lebensjahr immer wieder in Israel und Jerusalem ist eine ganz spannende Stadt, weil genau da sind viele Knackpunkte auch dieser Gesellschaft zu spüren. Menschen mit arabischer Herkunft, jüdischer Herkunft, alle Menschen, egal welcher Religion, die kommen nach Jerusalem und die Konflikte, die in dieser Stadt sind, die erleben wir ja tagtäglich hautnah. Und deshalb Jerusalem, weil mich das an diese wunderschöne Stadt erinnert.
Baruch atah Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Atta Adonai.
Baruch Atta Adonai.
Baruch Abba Yerushalayim.
Eine Mischung aus Arabisch und Hebräisch und danach Reggae dazu. Das war Jerusalem von Alpha Blondy, mitgebracht in den Doppelkopf in HR2 Kultur von Christine Lüders, der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes. Frau Lüders, Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie haben eine ganz bunte und vielfältige Karriere hinter sich. Wie ging das los und wie hat der Weg Sie dann schließlich nach Berlin geführt?
Ja, wenn ich einfach mal mit dem beginne, was ich studiert oder gelernt habe. Ich habe zunächst einmal Pädagogik studiert. Ich habe Lehrerin studiert für die Sekundarstufe 1, habe nach meinem zweiten Staatsexamen aber große Lust verspürt, die Welt kennenzulernen. Ich war irgendwo in einer Situation, wo ich mir gesagt habe, Es ist schön, dass ich diesen Beruf ergreifen kann. Es ist schön, dass ich in den Zeiten, wo es wenig Beamtenstellen gibt, eine Beamtenstelle habe. Aber es war mir zu früh. Ich habe die Beamtenstelle an den Nagel gehängt und habe mich bei Lufthansa beworben und wollte einfach die Welt kennenlernen. Und da ich früher mal einen Traumberuf hatte, schon sehr früh, wollte immer mal Flugbegleiterin werden, Stewardess, fand ich ganz toll, habe ich kurzerhand gesagt, so, jetzt probiere ich das einfach mal. Zweites Staatsexamen in der Tasche, dachte ich, du hast dir jetzt mal was vorzuweisen, jetzt mach das mal. Und dann habe ich mich für diesen Job beworben und habe ihn natürlich auch gekriegt. Natürlich sage ich deshalb, weil die damals auch Menschen gesucht haben, die schon etwas gelernt haben vorher. Und da hatte ich gute Voraussetzungen. Das war zu einer Zeit, ja, als es noch ein Privileg war, mit Lufthansa zu fliegen. Und das war alles noch nicht so durchorganisiert, noch viele lange Stopps zu haben. Die Layovers waren relativ lang. Es war alles gut durchorganisiert, aber nicht zu schnell, wie es für viele heute, die mit dem Massentourismus zu tun haben. Das ist natürlich bei der Lufthansa, an der Lufthansa auch nicht vorbeigegangen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt in meinem Leben, denn ich hätte es mir damals nie leisten können, die Welt so zu bereisen, wie ich es aufgrund dieser Tätigkeit dann habe tun können. Ich war überall. Ich war in Bombay. Ich war in Singapur. Ich hatte dort Stopps von einer Woche teilweise. Und ich habe ganz, ganz viel unternommen und unheimlich viel gemacht. Also ich war in Kenia halb zu Hause. Das kenne ich wie meine Westentasche. Es war für mich super spannend, damals unter Kenyatta die Konflikte in diesem Land zu erleben und dann im Nachhinein zu verfolgen, als Arap Moi kam, diese Korruption im Land kennenzulernen, doch relativ intensiv, weil ich mich dort auch mit Menschen angefreundet habe. Und meine Liebe zu diesem Land entdeckt habe, das ich nach wie vor schön finde.
Und dann war aber irgendwann Schluss mit dem Rumfliegen. Sie sind aber bei Lufthansa geblieben.
Ja, da war irgendwann mal Schluss mit dem Rumfliegen, weil das kann man auch nur eine begrenzte Zeit machen. Und ich habe es mir auch bewusst ausgesucht, weil ich damals, als ich fertige Lehrerin war, mir auch gedacht habe, was kann ich Kindern erzählen, wenn ich selbst noch überhaupt keinen Beruf ausgeübt habe. Das ist doch ganz schwierig. Ich brauche doch auch eine gewisse Lebenserfahrung, um in diesem Beruf gut zu sein. Und ich wusste damals noch nicht, wann ich in diesem Beruf wieder zurückkehre. Also bin ich bei Lufthansa eigentlich hängen geblieben, kurz davor, bevor ich eigentlich wieder kündigen wollte. Ich wollte in den Bereich Journalismus gehen, zum ZDF damals, hatte mich auch für ein Volontariat beworben. Da hielt mich mein damaliger Chef fest, sagt, Frau Lüders, Sie können sich doch auch hier bewerben. Wir haben im Medienbereich eine Stelle ausgeschrieben. Sie können hier ein komplettes Medienpaket überarbeiten bei Lufthansa, eine Flugbegleiterzeitschrift aus der Taufe heben. Da habe ich mir überlegt, eigentlich gefällt es mir ganz gut, dass ich die Freiheit habe, überall in die Welt zu fliegen. Und journalistisch wollte ich auch schon immer arbeiten. Und da konnte ich das eine mit dem anderen verknüpfen. Und das war für mich eine wunderbare Perspektive. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Ich habe viele spannende Erfahrungen gemacht mit Flugbegleitern und mit einer sehr weltoffenen Gesellschaft, für die ich auch Kampagnen organisiert habe später. Eine Kampagne gegen Rechtsradikale habe ich angezettelt damals. Wir sind alle Ausländer. Den Slogan fand ich damals gut, denn wir sind alle irgendwo Ausländer. Gerade die Lufthanseaten waren das damals und sind es auch noch heute in diesem internationalen Unternehmen. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig war für mich, bei dieser Firma zu arbeiten.
Das hört sich alles aber nicht so an, als ob Sie jemals Diskriminierung am eigenen Leib erfahren hätten.
Nein, ich habe relativ wenig Diskriminierung am eigenen Leib erfahren. Aber jetzt muss ich noch mal zurückgehen in meine Kindheit. Ich weiß, dass ich kann mich sehr gut erinnern an eine Szene, als ich im Alter von 6 Jahren mit meinen Eltern nach Rüsselsheim zog. Dort war mein Vater Rektor an einer Schule und der sagte, wir haben jetzt Gastarbeiter hier und ich werde jetzt diese Familien aufsuchen und geh du mal mit und guck dir das mal an, vielleicht kannst du Freundschaften schließen. Und das war für mich auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, denn mein Vater brachte dann zwei türkische russische Gastarbeiterkinder mit. Wir konnten uns nicht verständigen, weil wir sprachen eine andere Sprache und haben uns trotzdem verständigen können. Mit Hand und Fuß. Kinder sind da viel unkomplizierter. Ich weiß noch heute den Namen des Mädchens. Das war Emel Özoğul, zu der ich dann später auch noch Kontakt hatte. Der Bruder hat ein Reisebüro in Istanbul. Und das hat auch mein Leben mitgeprägt. Mein Vater hat dann die erste ausländische Solidarität in Rüsselsheim gegründet. Das heißt, ich war eher mit Benachteiligung anderer Menschen konfrontiert als selbst mit Benachteiligung. Wenngleich, wenn ich mal ganz genau überlege, denke ich, dass es schon irgendwo auch mit Benachteiligung konfrontiert wurde, und zwar was Frauendiskriminierung betrifft. Es war sehr, sehr schwer, bei Lufthansa in eine Führungsposition zu kommen. Männer haben das dort auch leichter geschafft. Die haben dann später mit Frauenförderung angefangen. Aber zu der Zeit, als ich dann später bei Lufthansa in eine Führungsposition gekommen bin, gab es sehr viele Männer. Da gab es 3 Frauen, glaube ich, die in diesem Führungskreis waren, in den ich dann auch kam. Und den Ehrgeiz hatte ich, einfach mal zu zeigen, dass ich das auch kann.
Und dann konnten Sie es und haben es sausen gelassen, um in die Fußstapfen Ihres Vaters zu treten, beziehungsweise das zu machen, wofür Sie eigentlich mal studiert hatten, an die Schule zu gehen.
Genau. Und dann konnte ich endlich in der Schule mal zeigen, dass ich sehr viel gelernt habe. Nämlich gelernt habe, Menschen beizubringen, was wichtig fürs Leben ist. Ich glaube, das Wichtigste im Lehrerberuf ist, dass man Lebenserfahrungen weitergibt, dass man souverän ist, dass man Menschen ganz, ganz ernst nimmt, Kinder ernst nimmt und dass man Kindern über die eigene Erfahrung sehr, sehr viel beibringen kann.
Es war übrigens kein Gymnasium, an das Sie gegangen sind, sondern eine Gesamtschule, Preungesheim, sozialer Brennpunkt, sagt man dazu, so hässlich.
Genau. Die Carlo-Mierendorf-Schule in Preungesheim hatte damals in meiner Klasse 2 deutsche Kinder. Der Rest war eine bunte Mischung von allen möglichen Ländern. Sehr viele türkische Kinder, marokkanische, indische, pakistanische. Wir hatten eigentlich alles an der Schule. Und das war eigentlich wunderbar, dass ich da nach Lufthansa sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Denn ich war zum Schluss bei Lufthansa im Marketingbereich tätig und habe relativ viel erfahren über verschiedene Produkte bei Lufthansa. Aber ich wollte doch schon wieder zu den Menschen. Und das habe ich gekonnt an der Schule. Mit Menschen zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten, die ganz, ganz dringend Hilfe brauchten. Die sozial benachteiligt waren, weil sie meistens aus Familien kamen, die nicht viel Zeit, nicht viel Geld für Bildung hatten und auch nach wie vor haben, denke ich mir. An der Schule, zu der ich heute noch Kontakt habe, hat sich zwar einiges geändert, aber die intensive Unterstützung dieser Kinder ist nach wie vor nötig.
Das haben Sie auch auf einem anderen Feld gemacht, abseits der Schule, wo ich mich immer frage, wo hat Christine Lüders diese ganze Energie hergenommen? Nebenbei sind zum Beispiel noch eine Reihe von Jugendbüchern erschienen für ein jugendliches Publikum. Fit for Flirt, Traumberuf, Fanbuch, Fußball. Wie haben Sie das alles noch nebenbei geschafft?
Ja, das war, glaube ich, ganz wichtig. Das schönste Beispiel ist dieses Buch Fit for Flirt. Da fragt sich jeder, was macht die denn da? Aber das war ganz wichtig. Meine Schülerinnen und Schüler haben nicht gerne geschrieben. Und ich wollte die anspornen zu schreiben. Und die waren gerade in der Pubertät. Und da kam ein Mädchen zu mir, eine ganz reizende Italienerin, die sagte, ja, Frau Lüders, das mit dem Schreiben, die Themen interessieren uns nicht so. Und dann sagte ich, ja, was interessiert dich denn im Augenblick? Ach, sagt sie, ich habe irgendwie gerade viel Probleme mit Jungs und das interessiert mich brennender. Und da habe ich gesagt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir über das Thema, ihr flirtet ja viel, einfach mal was schreiben würden. Und dann ging es los. Da haben die plötzlich 20 Seiten geschrieben und kamen am nächsten Tag und haben mir ihre ganzen Unterlagen gezeigt. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, wir machen da jetzt ein Buch draus. Und damit habe ich die Kinder mit Begeisterung an ein Buchprojekt heranführen können, dass ich dann versucht habe, so zusammen zu redigieren und einen Verlag anzubieten, der das dann auch dankenswerterweise genommen hat. Und wir waren dann natürlich alle stolz wie Bolle, als das Buch erschien. Und ja, Mittel zum Zweck in dem Fall gelungen.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema oder zum Stichwort Traumberuf. Wie gesagt, darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben für junge Leute. Was geben Sie denen mit auf den Weg? Es reicht ja nicht aus, nicht diskriminiert zu werden.
Traumberufe habe ich deshalb geschrieben, weil mich Schülerinnen und Schüler permanent darauf angesprochen haben, sie waren ja mal Stewardess. Das hat sich so eingeprägt. Alle meine anderen Sachen, die fielen da ganz zurück. Da habe ich gemerkt, die leben irgendwo in der Klischeewelt von Berufen. Was ist denn eigentlich euer Traumberuf? Was steckt dahinter? Und da habe ich versucht, den Kindern mitzugeben, dass der eigentliche Traumberuf manchmal ganz desillusionierend sein kann, dass man kritisch auch an diese Vorstellung herangehen muss, aber nichtsdestotrotz immer dranbleiben soll, wenn man sich einen Traum verwirklichen will.
Wenn man so hört oder liest, was heute Traumberufe von jungen Leuten sind, dann sieht es so aus, als ob sie alle entweder Models werden wollten oder so viel Geld verdienen wollen als junge Männer, wie man das möglicherweise bloß im Drogenmilieu kann oder so. Entspricht dieses Klischee Ihrer Vorstellung oder Ihrer Erfahrung?
Nein, ich hatte andere Kinder, die nicht in diese Richtung gegangen sind, weil das jetzt zu hoch für sie wäre. Also da wollte eigentlich keiner, die Mädchen, ja, Model, klar, Model war immer dabei, aber so richtig reich werden habe ich eigentlich nie gehört. Natürlich wollten die einen oder anderen Jungs mal einen Alfa fahren oder einen Porsche, einen schnellen, aber die haben sich eher danach gestreckt, überhaupt im Beruf unterzukommen, überhaupt die Chance auf einen Beruf zu bekommen. Und da habe ich versucht, meine ganze Kraft hereinzusetzen. Ich habe mit denen nachmittags Bewerbungen geschrieben. Ich habe mit denen Personalgespräche geführt, weil ich die Erfahrung ja selbst hatte, weil ich in der Führungsposition war. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, da die Kinder so ja auf so realistische Ziele eher einzulenken oder einzuschwören, dass sie da ihre Unterstützung bekommen. Mhm. Weil nichts ist schlimmer, wenn man sich einer ganz hohen Illusion hingibt, etwas zu erreichen, was nie erreicht werden kann. Auch da ist Realitätsferne schlecht und da berät man auch Schülerinnen und Schüler schlecht damit.
Christine Lüders, jetzt können wir an der Stelle, glaube ich, mal den Bogen schließen. Also von der Schule, an die Sie dann wieder zurückgegangen sind, hin zum nächsten und zum übernächsten Job, erst in Nordrhein-Westfalen, in der Antidiskriminierung gearbeitet, jetzt eben in Berlin. Und ich denke, man sieht hier ganz gut, was das Interesse ist, dass das alles zusammenhält. Nämlich möglicherweise eben auch diesen Schülerinnen und Schülern, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und Vielfalt schon mal sich nicht so gute Chancen ausrechnen können, selbst wenn sie realistische Vorstellungen haben von dem, was sie können, denen den Weg frei zu machen. Wir machen jetzt eine kleine Zäsur. Danach geht es nochmal zur Sache, nämlich zur Frage, was eine Antidiskriminierungsstelle leisten kann, was Sie da erreichen wollen, Christine Lüders. Aber vorher gibt es noch ein Stück Musik, nämlich Marian Faithfull. Und warum?
Ja, Marian Faithfull hat mich in meiner Jugend begleitet, war für mich auch wichtig, die Rocklady, die jeder hören musste. Und ich glaube, mit der sind alle in meinem Alter irgendwo groß geworden. Deshalb ist es für mich ganz wichtig, heute auch Marian Faithfull dabei zu haben.
Selbst wenn man die Landessprache nur gebrochen spricht, kann man sagen, wofür man kämpft. Marianne Faithfull war das und Gast bei Ruth Fühner im HR2 Doppelkopf ist heute Christine Lüders, die seit Februar in Berlin die Antidiskriminierungsstelle des Bundes leitet. Frau Lüders, eine ihrer ersten Amtshandlungen war ein Protest gegen das Wort Rasse im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Was haben Sie daran auszusetzen?
Ja, ich habe daran auszusetzen, von welchen Rassen sprechen wir hier überhaupt? Was heißt denn Rasse? Das suggeriert etwas, was bei uns, finde ich, gar nicht mehr geht. Es kann rassistische Benachteiligung geben, aber von Rassen sollten wir, glaube ich, jetzt nicht mehr sprechen. Und deshalb wäre ich auch dafür, dass es eine Änderung im Grundgesetz gibt.
Da steht es ja noch drin. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse und so weiter verfolgt werden. Übrigens gibt es ja auch Initiativen im Grundgesetz, zusätzlich zur Benachteiligung wegen seines Geschlechts die sexuelle Identität reinzunehmen. Das wäre noch so ein zweiter Punkt, wo das Grundgesetz Artikel 3 eigentlich einer Modernisierung durchaus bedürfen könnte.
Das ist relativ komplex und schwierig. Das ist noch schwieriger juristisch durchzusetzen. Da habe ich mich von meinen Juristen beraten lassen und das ist eine ganz komplexe, komplizierte Sache, die es hier nicht zu erklären gilt. Aber alles, was uns vorantreibt, was uns schützt vor Benachteiligung, ist gut. Und ich denke, da müssen wir alle dran arbeiten. Und je mehr Menschen sich dafür einsetzen, auch diesen Begriff Rasse wegzukriegen, desto besser ist es. Also man sollte da auch auf die Wortfeinheiten achten. Und ich denke, alles, was uns da weiterbringt, hilft.
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt ja eben diesen Grundgesetzartikel. Und dann war die Frage, warum brauche ich dann eigentlich noch ein Antidiskriminierungsgesetz? Im Grunde deswegen, um Verstöße justiziabel zu machen.
Genau. Wir brauchen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, weil es genau diese Verstöße ganz klar analysiert und eine ganz klare Rechtsprechung dazu hat.
Das ganz große Rad, an dem Sie zurzeit drehen, Christine Lüders, betrifft die Vergabe von Arbeitsplätzen. Sie plädieren für eine Anonymisierung von Bewerbungen. Warum?
Ich glaube, dass Deutschland da dringend etwas tun muss. Es gibt andere Länder, die bereits anonymisiert ausschreiben. Das heißt, bei einer Bewerbung fällt sozusagen der obere Kopfteil weg und nur die Qualifizierung zählt.
Also
kein Name,
heißt?
Kein Name, kein Alter, kein Geschlecht. Das sind ganz
kein
wichtig.
Foto.
Kein Foto sowieso nicht. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass immer wieder türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger benachteiligt werden. Das ist forschungsmäßig auch belegt. 14% werden diskriminiert. Da gab es Testings, in denen das ausprobiert wurde. Da gibt es einen Fall, da hat ein akademisch gut ausgebildeter Mann namens Ali mit Nachnamen XY keine Einladung gekriegt.
Zum Vorstellungsgespräch?
Ja. Kein Vorstellungsgespräch und das war tragisch für ihn. Dann hat er nach einer gewissen Zeit überlegt, was er machen könnte, hat sich Beratung geholt und da wurde er so beraten, dass er einfach den Namen seiner deutschen Frau annehmen sollte und sich dann nochmal bewerben, um zu sehen, wie läuft es dann. Und das hat er getan und er hat sofort eine Einladung bekommen und das Bewerbungsgespräch lief auch erfolgreich und daran sieht man, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen eine erste Chance bekommen müssen. Denn dieser Mann hat noch nicht mal die erste Chance bekommen, obwohl er gut qualifiziert war und bestimmt so qualifiziert wie die Mitbewerberinnen und Bewerber. Und deshalb plädiere ich sehr für diese anonymisierten Bewerbungsverfahren. Wir selbst haben das gerade ausprobiert. Wir haben gerade eine Referatsleitung ausgeschrieben, Referatsleiter Presse oder Leiterin Presse Öffentlichkeitsarbeit bei mir und haben anonymisiert ausgeschrieben. Und das war für uns eine ganz spannende Erfahrung. Wir haben dann nach der Aktenlage ausgesucht, eben nur nach der Qualifizierung. Und die Menschen, die sich dann vorgestellt haben, die haben wir dann im Bewerbungsgespräch kennengelernt. Und es war dann ganz spannend zu sehen, wer das dann war.
Aber das heißt ja, dass das Unternehmen oder die Institution, die so vorgeht, irgendwie noch so eine neutrale Stelle zwischenschalten muss, wo die Klardaten dann zugeordnet werden können zu den anonymen Nummern, jetzt sage ich mal.
Genau. Wie funktioniert das? Sie brauchen da eine Stelle, das kann aber auch das Sekretariat sein. Und das Sekretariat kann ja dann nur die Qualifizierung weitergeben, behält die Umschläge und weiß genau, wer die Bewerberinnen und Bewerber waren, wie die dann informiert werden. Das wird dann über das Sekretariat passieren. Und die Qualifizierung soll dann an den gehen, der die Bewerber und Bewerberinnen-Auswahl trifft.
Nun können ja unter den qualifizierenden Angaben aber durchaus auch solche sein, die, sagen wir mal, perfekte Sprachkenntnisse in Persisch oder sowas, die schon bestimmte Dinge nahelegen, die auch dazu verführen, vielleicht zu fantasieren und den Leuten dann erst recht keine Chance zu geben.
Das läuft nicht so. Andere Länder haben andere Erfahrungen gemacht. Das Wichtigste ist doch erstmal zu versuchen, so gut wie möglich Vorurteile in den Köpfen von Menschen zu verdrängen, ja, wegzubekommen. Und ich denke, dass da auch gar keine Ängste entstehen müssen, dass Unternehmen vielleicht dann nicht den geeigneten Bewerber finden, weil sie vielleicht gerade einen Bewerber oder eine Bewerberin mit türkischem Migrationshintergrund brauchen. Die können Sie sich aussuchen. Dann, wenn das erste Bewerbungsgespräch stattfindet, sehen Sie ja auch alle Menschen. Ich glaube, da sollten Unternehmen überhaupt keine Berührungsängste haben, denn das funktioniert. Ich habe es ja selbst bei meinem eigenen Bewerbungsverfahren jetzt gesehen. Man kriegt schon die Menschen, die man will, weil in dem Bewerbungsgespräch, da muss sich die Bewerberin oder der Bewerber ja doch stellen. Und ob es dann ein Türke ist, ob es dann jemand anderes ist, ein Mensch, der aus Deutschland kommt oder ein Mensch, der aus Nigeria kommt oder wo immer der Mensch herkommt. Er hat aber die erste Chance, zu diesem Gespräch geladen zu werden, wo er vielleicht vorher aussortiert worden wäre. Und es gibt ja auch schon Unternehmen, die signalisieren, dass sie so einen Probelauf einmal mit uns machen würden.
Da würde ich jetzt aber sagen, Unternehmen, die sich dazu bereit erklären, bei denen ist das im Grunde sowieso schon gar kein Problem mehr, oder?
Das kann sein oder auch nicht sein. Wie will man das belegen? Sie können ja so etwas nur durch anonyme Testing-Verfahren belegen. Und das ist nicht unkompliziert. Das heißt, Sie müssten quasi Bewerbungen faken und an Unternehmen schicken. Und so können Sie erforschen oder klare Statistiken kriegen, ob Unternehmen tatsächlich benachteiligen oder nicht. Und es gibt natürlich viele große Unternehmen, die sehr vielfältig auswählen und sehr gut ausgestattet sind, was Vielfalt betrifft, nämlich Diversity in ihren Unternehmen. Aber es gibt aber noch genügend Unternehmen, die trotzdem Scheren im Kopf haben. Das heißt nicht die Unternehmen selbst, sondern die Menschen, die an der Personalauswahl beteiligt sind.
Ganz klar, Ausgrenzung bedeutet ja auch ein Verzicht auf ein gewisses Potenzial, auf Talente.
Genau. Und das müssen wir Unternehmen klar machen. Wir müssen wirklich klar machen, dass nur durch Vielfalt, nämlich so wie unsere Gesellschaft repräsentiert ist, auch erreichen, dass all das an Input hereinkommt, was diese anderen Menschen, andere Kulturen, die hier in diesem Land leben, natürlich auch mitbringen. Und das kann wirklich jedem Unternehmen nur nützen. Viele erkennen das und viele tun das auch, aber es gibt immer wieder Benachteiligungen. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass alle Unternehmen dies tun. Das wäre fatal und das wäre falsch. Aber wir sind dazu da, jedwede Diskriminierung zu verhindern. Und egal wie viel Prozent es sind, jedes Prozent ist eines zu viel. Und da müssen wir aufklären und da müssen wir helfen.
Prozent mal in einer anderen Richtung gedacht im Zusammenhang mit Diskriminierung. Man könnte Quoten einführen. Für Behinderte in Betrieben gibt es ja sowieso schon. Frauenanteil, Ausländeranteil, mögen Sie nicht. Warum?
Ich mag die Quote generell nicht, aber manchmal kommt man um die Quote nicht herum. Und deshalb bin ich auch eine Freundin der Quote von Frauen in Aufsichtsräten. Ich denke, dass uns die skandinavischen Länder da sehr viel vorgemacht haben und dass wir Deutschland da auch noch Nachholbedarf haben. Deshalb bin ich in dem Fall auch für Quote. Aber ich bin nicht für die Quoten generell, weil Quote ist immer das letzte Mittel. Ich bin immer für Überzeugung. Aber wenn es dann überhaupt nicht geht, wenn das dann mit Überzeugung nicht geht, dann muss man zu dem Mittel greifen.
Sie haben vorhin gesagt, das Ganze ist vor allem auch ein Kampf um die Köpfe der Menschen. Also das heißt, das betrifft eben nicht nur Politik und Wirtschaftsunternehmen, sondern das betrifft auch die Stelle, wo die Bilder im Kopf gemacht werden, die Medien. Auf was für einem Weg sind wir da im Augenblick, Ihrer Einschätzung nach?
Naja, die Medien, schauen wir uns das Fernsehen an, die haben ja jetzt schon so eine Art Migrantenquote eingeführt, was ich auch ganz wichtig finde, weil das Fernsehen muss natürlich auch von den Menschen repräsentiert werden, die in unserer Gesellschaft sind. Das heißt also, ich freue mich immer wieder, wenn ich jetzt auch türkische Moderatoren sehe und wenn ich sehe, das Fernsehen, wir haben ja schon Farbfernsehen, immer bunter wird und das war höchste Zeit. Ich glaube, so langsam wachen wir da auch auf und das sind Standards, die es in Amerika schon längst gibt. Darüber diskutiert da heute keiner mehr.
Was die Betroffenen selbst angeht, haben Sie vorhin eigentlich schon die Parole ausgegeben im Zusammenhang mit dem Christopher Street Day. Ja, macht euch bunt und sichtbar und nicht klein, wenn ihr diskriminiert werdet.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Behindertenverbände, alle Verbände, die von Benachteiligung betroffen sind, die müssen sich stark machen, die müssen laut werden. Nur wenn wir laut herausgehen, an die Medien gehen, dann wird sich langfristig auch etwas verändern. Und es hat sich in letzter Zeit ja schon viel verändert. Wir können uns ja immer wieder freuen über die Schritte, die sowohl gesetzlich gemacht werden im Bereich der Homosexuellen. Es gibt Schritte im Bereich der Behinderten, die bereits gemacht wurden und die wichtig sind. Und ich glaube, wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir uns melden, wenn wir benachteiligt werden.
Christine Lüders, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Einen letzten Musiktitel haben Sie uns noch mitgebracht, Leonard Cohen.
Leonard Cohen war auf meiner Lieblingsinsel Hydra in Griechenland. Der hatte dort ein Haus und für mich war das wunderbar, wenn ich nach Hydra kam. Aus allen Bars kam die Musik von Leonard Cohen und ich hatte das Glück, ihn sogar einmal zu sehen. Das fand ich ganz spannend. Ja, ich hoffe, dass Leonard Cohen heute wieder ein bisschen erfolgreicher wird, denn er braucht Geld, habe ich gehört. Da okay. Muss er wieder singen.
Und wir kommen ein bisschen in Ferienstimmung damit. Vielen Dank.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.